Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Über die Konsolidierung der Fintech-Szene angesichts der veränderten Rahmenbedingungen an den Finanzmärkten habe ich mit Dr. Max Flöth-Otto, Senior Partner bei McKinsey, gesprochen. Der Bankenexperte beschreibt die derzeit stattfindende Anpassung der Geschäftsmodelle von Fintechs, sieht aber unverändert auch bei den etablierten Banken die Notwendigkeit, die von den neuen Anbietern ausgegangenen Impulse aufzunehmen und umzusetzen. Ein Erfolgsrezept für Fintechs mag Flöth-Otto nicht zu benennen. Diese könnten grundsätzlich zwei unterschiedliche strategische Wege einschlagen.
Und auch die Frage, gibt es eine einzige richtige Strategie, würde ich mit Nein beantworten. Ich meine, es ist schon interessant, dass fast alle gestartet sind mit einem sehr engen, schmalen Angebot und versucht haben, in einer klar definierten Nische die Besten zu sein, eine Kundenerfahrung zu machen, sei es egal ob im B2C oder B2B-Bereich, die einfach deutlich besser ist als das, was die traditionellen Anbieter angeboten haben. Besser im Sinne von schneller, more convenient oder einfach auch günstiger. Und dann dienen sie Menschen schnell zu wachsen. Einige sind in dieser Nische geblieben, gerade auf der Payment-Seite. Andere haben dann doch gesehen, dass es einen Grund gibt, warum wir eigentlich doch viele Universalbanken sehen, die da versuchen, eine Kundenbeziehung, die ja relativ teuer ist, sie zu gewinnen und auch aufrechtzuerhalten, dann viel breiter zu nutzen, sodass wir ja auch unter den Challenger-Banken gesehen haben, dass eigentlich fast alle angefangen haben, über Zeit dann doch mehr Produktsegmente dazuzunehmen, sei es durch Eigenbau oder auch durch Partnerschaften. Insofern sehen wir eigentlich beides. Es geht weiter, die in schmalen Segmenten wirklich mit ganz großen Skalen erfolgreich sind. Aber daneben gibt es die, wenn sie einen Kunden einmal gewonnen haben, dann viel breiter gehen, um das zu profitabilisieren. Man kann fast sagen, da wird die Universalbank nicht neu erfunden, aber vielleicht in schlanker, besser, moderner nachgebaut.
Ja, lieber Herr Flöth-Otto, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Ich möchte mich mit Ihnen heute gerne unterhalten über die Entwicklung des Fintech-Marktes, über den McKinsey ja auch eine große Europastudie im letzten Jahr vorgelegt hat. Und wenn wir uns vor 2 Jahren zum Gespräch getroffen hätten, hätte ich mit der Frage begonnen, wie viel Zeit bleibt eigentlich den etablierten Banken in Deutschland angesichts des großen Erfolgs der Fintechs? Aber durch den Zinsanstieg im letzten Jahr sind ja die letzten Finanzierungsrunden eher desaströs ausgefallen, auch wenn es im letzten Quartal vielleicht wieder ein klein wenig besser aussah. Aber mal ehrlich, haben die Fintechs ihre beste Zeit schon hinter sich?
Ich glaube, Fintechs haben eine ganz besondere Zeit hinter sich. Ob es die beste war, wird die Zukunft zeigen. Aber ich glaube, ganz wichtig ist festzuhalten, 2021 war ein außergewöhnliches Jahr und sicherlich nicht der Standard. Wir hatten das war sicherlich auch ein Hype, mit extrem großen Finanzierungsrunden, extrem großen Mega-Funding-Runden und so weiter. Und die sehen wir im Moment im anderen Zinsumfeld ganz natürlicherweise nicht. Und somit ist es auch eigentlich für fast alle Fintechs eine schwierige Zeit. Aber es gibt auch im Fintech-Markt Gewinner. Es gibt solche, die jetzt Marktanteile gewinnen, die von der Konsolidierung profitieren, auch sehr bewusst M&A-Opportunitäten wahrnehmen. Und wer ausreichend Funding hat und auf einem nachhaltigen Geschäftsmodell sitzt oder seines jetzt so erweitern kann, mit einer guten, soliden Finanzierung, um sich zu verbreitern, neue Produkte einzuführen und so weiter, wird langfristig wettbewerbsfähig sein und auch den Markt weiter verändern. Es haben sich einige Fintechs in fast allen Segmenten etabliert und ich glaube nicht, dass das Ende der Entwicklung erreicht ist.
Wenn Sie jetzt gesagt haben, Konsolidierung, da würde ich gerne nochmal nachfragen, denn man fragt sich auch so ein bisschen, wie man den Markt eigentlich beschreiben kann. Also was kann man über veränderte Anbieterzahlen weltweit oder in Europa in den letzten Jahren sagen?
Ich glaube, wir haben das versucht und man kann Fintechs hoch und runter zählen und jeder hat eine andere Definition. Und am Ende haben wir uns entschieden, dass das nicht viel bringt. Wir haben für uns ein Framework gebaut, wo wir sagen, so denken wir über die verschiedenen Subsegmente nach Produktkategorien, Infrastrukturthemen und so weiter nach. Aber wir haben irgendwann aufgehört, die Anzahl der Fintechs zu zählen, weil das dann doch so mittelhilfreich war. Was man aber sagen kann, ist, dass die Zahl der Neugründungen im Fintech-Bereich sich schon doch deutlich reduziert hat. Wir hatten in Europa 2021 noch ungefähr 500 neue Fintechs gegründet worden sind. Das ist so im letzten Jahr eine deutlich geringere Zahl, etwa ein Fünftel nur noch. Das ist ein dramatischer Abfall in der Anzahl der Neugründungen. Natürlich ist es immer so, das brauche ich Ihnen nicht sagen, von den ganzen Neugründungen werden nur sehr wenige hinten raus auch skalieren. Aber das ist schon eine echte Veränderung. Wir sehen auch auf der Finanzierungsseite, dass das Fintech-Funding signifikant zurückgegangen ist. Von deutlich über 20 Milliarden Euro in 2021 auf irgendwas um 16,5 oder so 2022. Und auch 2023 hat europaweit relativ schwach gestartet. Im ersten Quartal mit einem massiven Rückgang gegenüber dem Vorjahr, sodass jetzt andere Themen im Bereich Climate Tech, im Bereich Deep Tech und so weiter doch relativ deutlich vor Fintech als Segment liegen. In Deutschland übrigens ist es ein bisschen besser. Da gab es doch eine Reihe von erfolgreichen Finanzierungsrunden, auch schon im ersten Quartal und jetzt im zweiten Quartal dieses Jahres. Aber klar, es ist deutlich weniger als im Q1 2022. Das ist ganz klar. Und vor allem ist diese Veränderung in der Struktur. Wir sehen immer noch eine relativ gesunde Zahl an Frühphasenfinanzierungen, aber halt deutlich weniger von den Mega-Funding-Runden, die über 100 Millionen Euro sind und die natürlich dann das Gesamtvolumen am Ende auch ausmachen.
Welche Fintechs sind denn im Moment profitabel oder werden es Ihrer Meinung nach perspektivisch? Wir haben ja so Spezialanbieter für Payment, für Kredit, für andere Funktionen, aber wir haben auch ein paar Neobanken als in Anführungszeichen Vollsortimenter. Was ist der Weg der Zukunft?
Ja, das waren jetzt zwei Fragen in einer. Ich glaube, zur Frage, wer ist profitabel? Ne? Ich meine, man hört ja immer wieder, Fintech A oder Fintech B ist seit 6 Monaten profitabel und so. Da muss man schon sehr genau hingucken. Ne? Da werden dann die verschiedensten Sachen rausgerechnet, wo man sagt, wenn wir jetzt aufhören würden, einen einzigen Euro in Marketing auszugeben, dann wären wir sofort profitabel. Und das ist interessant, aber das ist natürlich auch nicht das Gleiche wie ein langfristig die Geschäftsmodelle in einer Firma ohne Marketingausgaben haben wir bisher noch nicht gesehen. Aber es stimmt schon, es haben eine ganze Reihe von Unternehmen im letzten Jahr diesen Schritt gemacht. Und das gilt interessanterweise doch für sehr unterschiedliche Segmente. Das sieht man sowohl im Payments-Remittance-Bereich, das sieht man auch im Challenger-Bank-Neobank-Segment, wo einige sehr große sagen, dass sie seit mehreren Monaten profitabel laufen. Insofern gilt das eigentlich für alle. Und auch die Frage, gibt es eine einzige richtige Strategie, würde ich mit Nein beantworten. Ich meine, es ist schon interessant, dass fast alle gestartet sind mit einem sehr engen, schmalen Angebot und versucht haben, in einer klar definierten Nische die Besten zu sein, eine Kundenerfahrung zu machen, sei es egal ob im B2C oder B2B-Bereich, die einfach deutlich besser ist als das, was die traditionellen Anbieter angeboten haben, besser im Sinne von schneller, more convenient oder einfach auch günstiger und dann in diesem Segment schnell zu wachsen. Einige sind in dieser Nische geblieben, gerade auf der Payment-Seite. Andere haben dann doch gesehen, dass es einen Grund gibt, warum wir eigentlich doch viele Universalbanken sehen, die da versuchen, eine Kundenbeziehung, die ja relativ teuer ist, sie zu gewinnen und auch aufrechtzuerhalten, dann viel breiter zu nutzen, sodass wir ja auch unter den Challenger-Banken gesehen haben, dass eigentlich fast alle angefangen haben, über Zeit dann doch mehr Produktsegmente dazuzunehmen, sei es durch Eigenbau oder auch durch Partnerschaften. Insofern sehen wir eigentlich beides. Es gibt weiter die, die in schmalen Segmenten wirklich mit ganz großen Skalen erfolgreich sind. Aber daneben gibt es die, die, wenn sie einen Kunden einmal gewonnen haben, dann viel breiter gehen, um das zu profitabilisieren. Man kann fast sagen, da wird die Universalbank nicht neu erfunden, aber vielleicht in schlanker, besser, moderner nachgebaut.
Mhm. Auch wenn jetzt der Antritt bei den einzelnen Anbietern unterschiedlich ist, was kann man denn so im Überblick mal sagen, wie sich die Geschäftsmodelle gerade verändern? Wird vor allen Dingen an den Produkten gefeilt? Sind es die Preismodelle? Ist es mehr der Prozess im Backoffice? Was steht im Moment im Vordergrund?
Ja, auch da muss ich leider mit einer sowohl als auch Antwort antworten. Ich kann ja mal berichten, was so die Themen sind, mit denen wir, zu denen wir mit den verschiedensten Fintechs und Scale-Ups im Gespräch sind. Und das hat sich schon sehr stark verändert. War es vor 12 bis 18 Monaten, ging es ganz viel um das Thema einer noch stärkeren Beschleunigung des Wachstums, wie man B2B-Partnerschaften vielleicht schneller und besser angehen kann und auch das B2B-Sales-Modell professionalisieren kann. Es gab viele Diskussionen rund um Exit-Support, sei es in den Equity-Stories, in einer Unterstützung der sozusagen vielleicht noch fundierteren Analyse des Marktes, dass man beschreiben kann, wie groß eigentlich das Potenzial ist, oder auch in Themen rund um IPO-Prep. Das ist sicherlich weniger geworden. Hinzu kamen eine ganze Reihe Themen, das haben Sie gerade ein bisschen als Backoffice genannt, also dass eigentlich nicht der Kern der Arbeit ist, also nicht das Produkt, das vertrieben wird selber, sondern die ganzen Strukturen und Prozesse darum herum. Wie ist das, die ganze Risikofunktion aufgestellt? Ist die fit for purpose und gut genug? Und nicht nur gut genug im Ergebnis, sondern eben auch skalierbar aufgebaut, sodass das Unternehmen, wenn es sich nicht mehr mit wenigen hundert, sondern plötzlich mit hunderttausenden von Kundenfällen rumschlägt, dass das auch funktionieren kann. Und man nicht, da wird die Mathematik nämlich sehr, sehr schnell, sehr schwierig. Ne? Man kann jeden Einzelfall kann man irgendwie durch eine Recherche lösen, aber wenn das plötzlich Millionen von Fällen sind, dann geht die Zahl einfach nicht auf. Dann muss das ein professioneller Prozess sein, in dem klar zwischen grüner, gelber und roter Ampel getrennt wird und einfach andere Prozesse gefahren werden. Und da haben wir natürlich aus unserer Arbeit mit den großen Banken extrem viel Erfahrung. Das ist ein Riesenthema, an dem ganz viel gearbeitet wird. Und das gilt aber nicht nur für Risiko. Als ganze Thema sozusagen Erwachsenwerden der Organisation und sagen Stabilisierung der großen Prozesse nicht im Kernprodukt, sondern darum herum, ist ein Riesenthema. Das zweite große Thema ist aber auch in der Weiterentwicklung des Offerings. Also gibt es andere Produkte, die für die gleichen Kunden interessant sein könnten, wo mit geringen oder eben Kundenakquisitionskosten von null weitere Ertragspotenziale gewonnen werden können. Und das sind dann ja oft auch Produkte, in denen sich das Gründerteam nicht ganz so genau auskennt. Ja. Die haben sich ja oft sehr, sehr tief eingebuddelt und verstehen ganz genau den Wettbewerb und was passiert in ihrem Segment. Aber wenn sie dann, keine Ahnung, aus dem Thema Einlagen in Investmentprodukte rüberwandern oder plötzlich mit dem Thema Baufinanzierung beschäftigen oder sei es auf der B2B-Seite mit anderen Themen, dann ist da schon weniger Wissen da. Und das sind Themen, an denen wir auch viel mit Fintechs arbeiten.
Mhm. Einige Fintechs sind ja auch, das muss man schon sagen, von der Regulierung doch sehr gemahnt worden, sich in diesen Bereichen, die Sie eingangs angesprochen haben, deutlich zu verbessern. Also ja. Ich glaube, man hat die Schattenseite des Wachstums gesehen, das wir vor 12, 18 Monaten noch hatten, dass man eben diese Dinge nicht entsprechend professionell nachgezogen hat. Und insofern ist da auch Nachholbedarf, so interpretiere ich Sie.
Ja, genauso ist es. Ich glaube, das ist ja auch öffentlich bekannt, dass die BaFin da auch in einigen Fällen ziemlich stark hinterher ist. Und dann, klar, wenn man in jedem Einzelfall kann man sich streiten, ob das zu streng ist, ob da überreagiert wird. Aber das grundsätzliche Thema, dass es Hausaufgaben gibt, ich glaube, das würde niemand bestreiten. Mhm. Und wenn man da einmal im Fokus des Interesses ist, ist es gar nicht so einfach, da wieder rauszukommen. Und dann hat man plötzlich eine ganze Menge Hausaufgaben. Und die abzuarbeiten, das dauert und lenkt halt leider auch von anderen Wachstumsthemen und Produktthemen in gewisser Weise ab. Und das ist sicherlich eine große Herausforderung für viele im Markt im Moment.
Wenn wir nochmal auf die andere Seite, also auf die etablierten Banken schauen, was haben die in der Zwischenzeit getan? Ich glaube, drei Dinge. Sie haben teilweise Fintechs aufgekauft, sie kooperieren mit den Fintechs oder haben schlicht auch eine ganz gute Kopie von dem gemacht, was in bestimmten Segmenten von den Fintechs vorgeführt wurde. Ist damit die Transformation für diese traditionellen Spieler schon weniger wichtig geworden? Können die sich bereits entspannt zurücklehnen?
Das würde ich für einen großen Fehler halten, sich jetzt entspannt zurückzulehnen. Aber vielleicht vorher noch zu Ihrem vorherigen Punkt. Es ist sicherlich richtig, dass die Fintechs in vielen, und es gibt ja ganz verschiedene Segmente und Produkte und so weiter, in vielen Bereichen auch ein Wake-up-Call waren für die traditionellen Banken, wo plötzlich Wettbewerber da sind, die halt Prozesse in einem Bruchteil der Zeit abwickeln konnten, in einer ganz anders aufgebauten Architektur und Struktur in den Apps und generell in der Kundeninteraktion, die eine ganz andere Sprache benutzt haben, die sehr viel gezielter auf bestimmte Kundensegmente zugegangen sind und natürlich in einer viel, viel höheren Geschwindigkeit mit neuen Innovationen kamen. Da mussten Banken einiges aufholen. Aber man muss auch sagen, wenn man mich fragt, waren Fintech jetzt gut für den Bankenstandort oder Finanzstandort Deutschland, Europa? Allein damit, glaube ich, haben sie aus Kundensicht und damit mittel- bis langfristig auch aus Banksicht unheimlich viel erreicht. Schauen Sie sich die Apps an ihrer Bank. Ich weiß nicht, welcher Bank sie sind, aber sie hat sich mit Sicherheit in den letzten Jahren deutlich entwickelt. Und da haben Banken auch viel gelernt von Fintech. So, wenn diese erste Welle haben sie sicherlich viel aufgeholt. Das ist gar keine Frage. Trotzdem glaube ich, gibt es auch für traditionelle Banken sehr grundsätzliche Fragen zum Geschäftsmodell, ob das langfristig haltbar ist. Und der Wettbewerb kommt ja dann nicht nur von Fintech, sondern der kommt auch von Spezialanbietern, die sehr, sehr stark in profitable Segmente reingehen oder Nischen und halt das, was sie als weniger attraktiv sehen, gar nicht anfassen, die sich nicht um die Versorgung an der Fläche kümmern müssen, die sich nicht darum kümmern müssen, ein breites Angebot für jeden zu haben, wie es früher mal bei der Bahn hieß, jede Milchkanne abholen zu müssen, sondern die sehr gezielt auf die Filetstücke im Markt gehen. Wir haben ja in unserem Bankenreport vor nicht, 2-3 Jahren mal eine aus meiner Sicht sehr spannende Analyse gehabt, wo wir geschaut haben, wie sich die heimischen Banken in den letzten 10 Jahren im Wettbewerb geschlagen haben. Und das war dramatisch. Die haben 5 bis 15 Prozentpunkte Marktanteile verloren, eigentlich in jedem Teil des Marktes, an neue Wettbewerber wie Fintechs, an Direktbanken, aber vor allem auch an ausländische Spezialisten, die sich ganz bewusst bestimmte attraktive Teile des ja in Summe schwierigen deutschen Markts ausgesucht haben. Und insofern stehen die Banken weiter in einem sehr, sehr harten Wettbewerb. Und sich jetzt zurückzulehnen, wäre, glaube ich, ein sehr großer Fehler. Und vielleicht einen letzten Satz dazu. Ein Thema, warum ja auch bestimmte Modernisierungsinvestitionen nicht getätigt worden sind in den letzten Jahren, war, dass einfach auch die Mittel nicht da waren. Dass in vielen Gesprächen mit Bankvorständen, die gehört haben, wir haben ein IT-Budget, das wir uns leisten können. Das ist nicht so groß in Niedrigzinszeiten und so weiter. Und wir brauchen all das für regulatorische Aufwendungen, für Dinge, die wir tun müssen, um den Laden am Laufen zu halten, und haben gar nicht die Kapazität, uns jetzt um moderne Transformationsthemen zu kümmern. Im Moment ist das Geld da mit den höheren Zinsen. Und ich halte es persönlich für extrem wichtig, da jetzt nicht den Fuß vom Gas zu nehmen und eben weiter anzugreifen, auch wenn vielleicht der Wettbewerbsdruck aus der Fintech-Ecke im Moment etwas geringer ist als noch vor einigen Monaten.
Die Banken haben ja teilweise ihre Kapitalkosten nicht verdient und insofern waren die Investitionsbudgets wahrscheinlich dann auch relativ schmal. Das ist insofern nachvollziehbar. Aber wenn wir das Ganze vergleichen mit einem Marathonlauf, was meinen Sie denn, wo die deutschen Banken, bei welchem Kilometerstand die deutschen Banken jetzt im Moment sind?
Ich glaube, das Schlimme ist ja, dieser Marathon hört niemals auf, ne? Das ist so, wenn man einen Marathon läuft und dann
zu Schleife.
Kilometer 35 merkt, oh Gott, ich muss noch eine Runde laufen. So, insofern weiß ich nicht, ob das Bild passt. Und es ist auch vielleicht weniger ein Marathon, als mehr eine Serie von Sprints. Also vielleicht immer beim Läuferbeispiel bleibt irgendwelche Steigerungsläufe oder Intervallläufe. Und wo einfach andere Themen in bestimmten Jahren wichtig sind. Aber ich glaube, für Banken gilt weiterhin, es gibt weiterhin einen sehr, sehr hohen Transformationsdruck. Mhm. Denn es gibt ja auch Wettbewerb anders, ich habe ja gesagt, ausländische Spezialisten, Big Tech schaut sich das Thema Profit Pools im Banking sehr, sehr genau an und geht da auch gezielt rein mit zum Teil relativ intelligenten Angeboten über Partnerschaften und so weiter. Das ganze Thema Embedded Finance halten wir für einen Riesentrend, dass Unternehmen, die aus anderen Gründen Kundenzugang haben, eben versuchen, diesen Kunden auch direkt Finanzdienstleistungen anzubieten, ob in Eigenbau oder durch Partnerschaften. Insofern, Wettbewerb ist da und bleibt da und der Marathon läuft leider noch weiter. Das kann nicht.
Ja, und jemand, der an dem Marathon dann sozusagen neu teilnimmt, Amazon, das haben wir jetzt ja auch gehört in diesen Tagen, bietet ja wohl auch Einlagenkonten an. Auf der Kreditseite sind sie ja auch schon aktiv, wenn auch vielleicht nicht ja. In Deutschland so sehr, aber in den USA schon mehr. Also ist von diesen Big Techs, um die es ja mal ein bisschen stiller geworden war, auch zu erwarten, dass die stärker in die europäischen und auch in den deutschen Marken eindringen?
Ja, ich glaube, Sie meinen Apple wahrscheinlich mit dem Sparkonto, was Sie jetzt gerade gelauncht haben in den USA.
Apple bietet das
natürlich auch. Amazon macht ja auch einiges in der Händlerfinanzierung und so weiter. Übrigens auch in Deutschland. Ja, ich denke auf jeden Fall. Also nochmal, ich glaube, das ist Finanzdienstleistungen sind und bleiben eine riesengroße Industrie mit sehr attraktiven Ertrags- und Profitpools. Retail Banking allein ist eine riesengroße Industrie mit unfassbar vielen Kunden und auch sehr, sehr viel möglichem Gewinn. Insbesondere, wenn man das ohne die Legacy-Kosten machen kann. Es gibt natürlich die große Eintrittshürde der Regulierung.
Das wollte ich gerade fragen. Da ist Deutschland ja vielleicht nicht so sexy in der Hinsicht.
Genau, ganz genau. Und ich glaube, ich habe auch in meiner Karriere schon sehr viele Gespräche geführt mit den verschiedensten ausländischen Unternehmen, die sich den deutschen Bankmarkt angeschaut haben und einfach qua Größe am Anfang sehr optimistisch in die Gespräche reinkamen und dann doch im Laufe der Zeit etwas vorsichtiger wurden, wenn man dann die Komplexität und Kleinteiligkeit des Wettbewerbs sieht und so weiter. Insofern, das ist, ich glaube nicht, dass die einfach die Banken ersetzen werden, aber ich glaube, die werden sich halt sehr genau anschauen, wo kann ich in diesem Markt mit möglichst wenig Komplexität einen möglichst großen Teil der Gewinnpools abgreifen. Und das werden sie kontinuierlich weiter tun. Und in vielen Fällen durch Partnerschaften, wo sie ihre eigenen Stärken, sei es zum Teil auf der Vertrauensseite, natürlich auf der Datenseite und insbesondere einfach auf dem sehr guten Zugang zu Kunden, wo sie unheimlich viele Touchpoints jetzt schon haben, dann ausnutzen. Und nochmal, ob sie das dann mit eigenen Produkten machen oder in einer Partnerschaft wie Apple jetzt mit Goldman in den USA, ist dann eine zweite Frage.
Vor einigen Jahren hat ein ja schon relativ bekanntes Unternehmen, aber noch nicht allen so vertrautes Unternehmen wie PayPal den deutschen Zahlungsverkehrsmarkt total neu aufgerollt. Droht so eine Gefahr Ihres Erachtens auch in der Zukunft?
Ja, unbedingt. Das ist gar keine Frage. Aber PayPal darf man auch nicht vergessen. Das war keine Revolution über Nacht. Die haben über viele Jahre sehr systematisch den Markt bearbeitet und einen Kundenstamm aufgebaut. Und es ist ja auch nicht so, als würden sie das Thema jetzt alleine dominieren, aber haben sich dann über Zeit da eine sehr starke Marktposition erarbeitet. Ich glaube, das kann sicherlich wieder passieren. Und ich meine, wenn wir beim Thema Apple nochmal bleiben, was wir vorher hatten, die haben natürlich einfach einige unfassbar starke Assets. Sie haben ein sehr hohes Kundenvertrauen. Sie haben sich als Marke sehr stark Richtung Datensicherheit, Kundensicherheit, auch Schutz des Verbrauchers und so weiter positioniert. Und sie haben natürlich den Vorteil, dass jeder von uns 120 Mal am Tag in dieses Gerät reinschaut. Und das ist natürlich eine Anzahl von Kundentouchpoints, die sind einfach unglaublich. Und da habe ich von den Daten, die sie haben, noch gar nicht gesprochen. Und das sind ja alles Dinge, die jetzt um ein PayPal-Beispiel wieder zu bleiben, die gar nicht hatten. Insofern unbedingt, ja, ich glaube, die Gefahr sehe ich schon.
Und wir haben an dem Beispiel von PayPal ja auch gesehen, wie schwer sich deutsche Banken tun, das zu kontern, so einen Angriff. Das dauert ja an sich praktisch bis heute, bis man da dem mal etwas Leistungsfähiges auch entgegengesetzt hat. Jetzt in dieser europäischen Payment-Initiative, die sicherlich auf der einen Seite Schlagkraft gewinnen kann, aber auch für Komplexität sorgt.
Ja, gar keine Frage. Das ist so. Ich glaube, da war die Industrie zu langsam und hat Zeit verloren. Ich möchte aber trotzdem auch sagen, dass man jetzt das nicht als Totgesang auf die Banken sehen sollte. Die Banken haben in Deutschland auch viele Stärken, die gut sind. Sie haben immer noch ein höheres Kundenvertrauen als viele neu eintretende Wettbewerber. Sie haben Zugang zu sehr, sehr vielen Kunden. Sie machen auch deutlich komplexere Themen als vielleicht einfachen Zahlungsverkehr in hoher Qualität zu im europäischen und weltweiten Wettbewerb sehr geringen Kosten. Also wir haben uns das mal im Retailmarkt angeschaut, dass Verbraucher in Deutschland zahlen Faktor 2 oder 3 im Vergleich zu manchen Märkten, Faktor 4 oder 5 weniger für einen Retail-Standard-Bundle als in Südeuropa oder anderswo. Also die Kunden kriegen gute Bankdienstleistungen zu sehr geringen Kosten, in einer hohen Stabilität und hohen Sicherheit mit nicht immer, aber oft auch guten Beratungsleistungen, auch im komplexen Bereich. Das sind schon große, große Stärken. Aber klar, die Gefahr ist da. Das sind große Profit Pools und da glaube ich wenig Hemmung, da hinterher zu gehen.
Also das ist ja auch volkswirtschaftlich ein Riesenvorteil, wenn das so ist. Genauso wie, haben Sie vorher gesagt, aber die Fintechs auch volkswirtschaftlich einiges bewegt haben, indem sie eben für Innovation gesorgt haben in dem Markt. Und ich würde jetzt gerne nochmal auf den europäischen Fintech-Markt zurückkommen. Wenn ich Ihre Studie richtig gelesen habe, haben Sie im Kern geschrieben, da würde noch mehr gehen. Ja. Und meine erste Frage wäre jetzt mal, wo stehen denn die deutschen Fintechs im europäischen Vergleich?
Ja, im Mittelfeld, würde ich sagen. Also okay. Das britische oder schwedische Ökosystem sind sicherlich weiter, sowohl in früh im Funnel auf der Seite der Gründung, aber auch hinten raus in der Skalierung. Und da sind Deutschland, Frankreich oder auch Spanien sicherlich nur im Mittelfeld. Und da habe ich jetzt ganz bewusst so kleine Spezialfälle wie Malta oder so rausgelassen. Die haben natürlich in per capita Zahlen immer unglaubliche Ergebnisse, aber das ist ja nicht wirklich relevant. Insofern, da ist, glaube ich, doch noch viel zu tun. Und das ist eigentlich entlang des ganzen Funnels. Ich glaube, wir nutzen nicht das Gründerpotenzial, seien es weibliche Gründer, ältere Gründer, Gründer mit Migrationshintergrund, Ausgründung aus Universitäten. Da ist überall noch jede Menge Raum zu Wachstum. Aber natürlich insbesondere auch auf der, dann ganze die Frage, kann die Regulatorik in bestimmten Bereichen einfacher werden, kann man vermeiden, dass europäische Vorgaben noch Goldplating bekommen, wie wir das so schön nennen, und besonders sozusagen strebehaft umgesetzt werden, was dann wiederum gerade für in ganz Europa expandierende Fintechs ein Riesenproblem ist, wenn sie aus Deutschland kommen. Und natürlich das riesengroße Thema Wachstumskapital, wo Deutschland dann doch hinter einigen anderen Märkten deutlich zurückliegt, aber auch Europa in Summe sicherlich noch sehr viel mehr machen muss. Insofern, das ist leider keine monokausale Erklärung. Mhm. Aber wenn man auf die Ergebnisse guckt, dann ist es halt leider nur ein Platz im grauen Mittelfeld, weder nah an der Champions League noch Abstiegskampf, sondern eher Mittelfeld.
Aber bei dem Finance-Thema hört man eigentlich, das sei besser geworden, auch speziell in Deutschland. Und manche sagen, wenn gute Ideen da sind, das Geld hätten wir schon dafür. Wie ist das im Zeitverlauf?
Es ist sicherlich besser geworden, aber trotzdem sind ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber die Finanzierungsvolumen per Capita oder so sind doch ich würde jetzt sagen, Faktor 3 geringer als in den USA. Ich muss es aber, zitieren Sie mich da nicht. Das ist noch eine ganz andere Hausnummer. Um da wirklich global führende Modelle zu bauen oder auch allein europäisch führende Modelle, das ist immer noch nicht einfach. Und wir haben ja einige Beispiele, wo auch deutsche Fintechs das geschafft haben, aber es sind eben wenige und ehrlicherweise auch zu wenige.
Haben Sie denn den Eindruck, dass die Politik in Deutschland so dieses Finanzmarktgeschehen überhaupt richtig auf dem Radar hat?
auf dem Radar würde ich sagen schon. Es gibt ja verschiedenste Arbeitskreise und Diskussionsrunden, die, glaube ich, auch an den richtigen, über die richtigen Themen sprechen. Mhm. Da treffen natürlich dann auch sehr unterschiedliche Interessen aufeinander. Und dann wird lange darüber gesprochen, ob wenn ich zu ins Detail gehe, aber die ganze ESOP-Thematik mit Mitarbeiteranteilen, immer wieder die Frage, wie ist das dann für die Sozialversicherungen und wer fällt da rein, wer fällt da nicht rein und so weiter. Und dann gibt es sehr stark diese Fairness-Diskussionen, die aber meistens wirklich Randfälle sind, die eigentlich nicht die breite Masse abdecken. Und ich glaube, da sind wir viel zu langsam. Ich glaube, da bräuchte man eine viel mutigere, klarere Vereinfachung, weil das zum Beispiel doch, es gibt eine Handvoll von Themen, die in der Gründerszene ganz klar als Kernhemmnisse gesehen werden. Und ich glaube, wir reden jetzt schon ein bisschen zu lange über die Themen, statt die zu ändern. Mir ist sehr klar, Politik ist kompliziert. Und es ist ja manchmal nicht ganz so einfach, wie es in so einem Forderungskatalog auftaucht. Aber das könnte schon noch schneller gehen. Das ist auch das, was ich sehr, sehr klar aus der Gründerszene höre.
Ein Hemmnis mag auch sein, dass es zu wenig Fachkräfte und speziell auch Top-Talente für ein stärkeres Durchstarten der Fintechs hierzulande gibt. Wie schätzen Sie da die Situation ein?
Das ist eine große Herausforderung. Jetzt kann man sagen, dass in den letzten Wochen und Monaten natürlich der Druck da auf dem Arbeitsmarkt ein bisschen abgenommen hat und vielleicht nicht mehr ganz so verrückte Mondgehälter auch gezahlt werden müssen in einigen Bereichen. Aber grundsätzlich ist das ein Problem und Deutschland ist und bleibt leider nicht der attraktivste Standort, auch für hochqualifizierte Einwanderer. Die meisten würden wahrscheinlich lieber nach London oder New York oder in Silicon Valley weiterziehen, wenn sie könnten. Und das ist schon ein echter Nachteil. Ne? Ich glaube, wir haben ein sehr gutes universitäres System, wir haben auch die Anzahl der ausgebildeten Programmierer und so weiter, das ist alles nicht schlecht, aber es ist schon ein echtes Wachstumshemmnis und auch immer noch, ehrlicherweise. Das ist, wie gesagt, ein bisschen Druck ist rausgekommen, aber das ist immer noch ein ganz, ganz zentrales Hemmnis.
Wie ist das eigentlich in Ihrer eigenen Company? Sind Sie zufrieden mit Zahl und Qualität der Bewerbungen?
Wir kriegen unfassbar viele Bewerbungen von unglaublich starken Bewerbern und stellen ja auch weiter auf der Beraterseite sehr, sehr stark ein. Mittlerweile auch viel diversere Profile als vielleicht noch vor 5 oder 10 Jahren. Und zwar diverser in jeglicher Hinsicht. Sei es vom Hintergrund, aber auch in der Qualifikationsseite. Wir haben schon immer, auch als ich angefangen habe vor 13 Jahren oder so, war, glaube ich, nur die Hälfte der Neuanfänger aus den Wirtschaftswissenschaften. Da war McKinsey schon immer relativ breit. Ne? Es gab immer den berühmten Opernsänger oder den Pianisten oder die Ärzte, die haben wir schon immer eingestellt. Aber das hat sich nochmal sehr stark verbreitet. Also seien es Designer oder Datenspezialisten.
Naturwissenschaftler im Nachhaltigkeitsbereich oder so.
Sowieso. Das ist unfassbar breit und immer breiter geworden. Hm. Und sind die Bewerber heute anders als vor 5 bis 10 Jahren? Haben andere Interessen, andere Themen, die ihnen wichtig sind? Gar keine Frage. Aber die sind immer noch exzellent. Und wir glauben, und ich bin davon überzeugt, geben den Leuten dann auch ein sehr gutes Rüstzeug, entweder bei McKinsey weiter erfolgreich zu sein oder auch irgendwo anders hinzugehen. Und dann aus einer Kombination, aus dem Background, welcher auch immer das ist, plus das Toolkit, das sie bei uns gelernt haben, tolle Sachen zu machen. Wenn ich in unser Alumni-Netzwerk gucke, dann bin ich immer sehr stolz. Da sind schon echt super gute Leute dabei, die klasse Sachen machen. Insofern glaube ich, das ist nicht schlechter geworden.
Vielleicht 2, 3 persönliche Fragen noch. Wie kamen Sie eigentlich zum Thema Fintechs? Und jetzt machen Sie noch ein paar andere Dinge, M&A zum Beispiel. Brennen Sie immer noch gerade für das Fintech-Thema?
Ja, also Fintech ist, das ist eine gute Frage. Fintech ist für mich über Zeit vom Hobby zum Beruf geworden. Ich habe, als ich bei McKinsey angefangen habe, 2010, das ist ja die erste Studie, ist immer so ein bisschen Zufall, man kommt dann irgendwo hin. Es gibt sogar das Gerücht, dass man dahin kommt, wo man eigentlich nicht hin wollte, bei vielen Fällen. Aber bei mir war das okay, ich hatte da keine starke Meinung. War dann auf einem Bankprojekt und habe sehr, sehr schnell persönlich meine Heimat gefunden in der Firma. Man hatte einfach Leute, mit denen ich sehr gern gearbeitet habe. Mhm. Und das waren witzigerweise auf meinem ersten oder zweiten Team genau das Gründerteam von Raisin. Also Thomas Gewatze, Michael, Stefan, Frank Freund, waren alle auf meinem Team, von denen habe ich unheimlich viel gelernt. Bis heute gute Freunde von mir. Und das war natürlich ein ganz früher Bezug in die Fintech-Szene, als sie dann die Firma verlassen haben, um ihr eigenes Ding aufzubauen. Und ich glaube, da habe ich dann eigentlich angefangen, mich damit intensiv zu beschäftigen und habe das lange gemacht als Hobby. Das hat eigentlich niemanden groß interessiert. Über Zeit haben sich dann vor allem Finanzinvestoren für das Thema interessiert. Und ich habe angefangen, sehr, sehr viele Due Diligences zu machen. Habe wahrscheinlich jedes Fintech in Europa mir ein, zwei Mal für irgendwen angeschaut. Und erst jetzt in den letzten, ich würde sagen, 3 Jahren sind das auch zum Teil unsere Klienten geworden, wo wir direkt gerade mit größeren Fintechs an wichtigen Themen arbeiten, so dass es mittlerweile sicherlich kein Hobby mehr ist, sondern ein Beruf, aber ist, ich würde sagen, Hobby und Beruf. Also ich mache es immer noch sehr gerne und es ist für mich auch eine tolle Abwechslung in meinem eigenen Portfolio. Das ist ja, ich leite ja unseren Bankensektor in Deutschland, habe dieses M&A-Team, habe ich jetzt abgegeben, aber ich mache es immer noch gerne. Und Fintech, das ist ein breites Portfolio, aber Fintech ist sicherlich ein Herzensthema.
Warum haben Sie nicht selbst gegründet?
Ach, das ist eine gute Frage. Ja, ganz genau weiß ich ehrlicherweise nicht. Ich glaube, wenn ich über mein sozusagen persönliches Stärkenprofil nachdenke, ich glaube, wo ich sehr gut wäre, ist in einer Wachstumsphase, Sachen zu strukturieren, noch schneller zu machen, noch größer zu machen, zu professionalisieren. Ich glaube, das könnte ich sehr gut. Da habe ich auch einige Male, stand ich kurz davor, diesen Schritt zu machen, habe mich dann am Ende, warum auch immer, dagegen entschieden. Ich glaube nicht, dass ich ein guter, zumindest wäre ich kein guter Einzelunternehmer oder Einzelgründer. Im Team vielleicht, da muss es passen. Vielleicht ist die kurze Antwort, es hat einfach nicht gepasst. Und so bin ich immer da. Ich bin aber da, wo ich bin, sehr glücklich. Und so kann ich ja als Teil meiner täglichen Arbeit weitermachen und mache das auch sehr gerne.
Aber ist ja noch nicht ausgeschlossen für alle Zeit. Da gibt es aber ganz viele Möglichkeiten, das zu tun.
Ich habe ja vorhin gesagt, dass wir das Potenzial der älteren Gründer nicht ausnutzen. Und da habe ich mit Schrecken festgestellt, dass ich in dieser Analyse, die da gemacht worden ist, auch in die älteste Kategorie gefallen bin. Insofern stimmt, ist nicht ausgeschlossen. Aber ist aktuell nicht geplant.
Gucken wir uns da nochmal zusammen, qua Alter. Sie waren lange Zeit in den USA, haben in Stanford gearbeitet, eine Zeit lang. Und was war der Grund, dann wieder nach Deutschland zurückzukehren?
Ach, auch das ist eine gute Frage. Ganz viele Gründe. Ich war mit meiner jetzigen Frau damals da. Sie hat witzigerweise damals bei PayPal gearbeitet, wo sie es vorhin erwähnt hat. Und ist jetzt bei Amazon, arbeitet aber nicht an Finanzthemen. Dann passt das. Wir haben damals eine ganze Zeit da gelebt und sehr wohl gefühlt, persönlich und auch beruflich. Da kamen ganz viele Themen zusammen. Sonst, ganz platt gesprochen, irgendwie zu weit weg. Gerade die Westküste, das ist dann mit amerikanischen 15 bis 20 Tagen Urlaub im Jahr, ist das ganz schön weit weg und viel Zeitverschiebung. Das war das eine. Das zweite ist, mir hat die sozusagen an der Universität hat mir vieles sehr viel Spaß gemacht, aber vieles an der täglichen Arbeit, sozusagen wenig Feedback im laufenden Prozess, relativ viel alleine zu arbeiten. Das hat mich, ich glaube, ich konnte das sehr gut, aber es hat mich sehr angestrengt. Und wenn ich jetzt abends nach Hause komme, bin ich sehr erschöpft, aber auch irgendwie begeistert von all den Eindrücken, die ich im Laufe des Tages hatte. Ich glaube, damals war ich oft einfach nur erschöpft am Ende des Tages. Und ich habe dann McKinsey ausprobiert in einem Praktikum. Und da hat meine Frau dann auch zu mir gesagt, das musst du machen. Du bist ein anderer Mensch, das liegt dir. Und dann kam all das zusammen. Und dann haben wir auch entschieden, einen großen Schnitt zu machen. Dann haben wir gesagt, wir machen jetzt nicht mehr Amerika, sondern wieder Europa. Dann machen wir auch nicht mehr Uni, sondern was anderes. Und haben relativ schnell dann die Zelte abgebrochen und diesen Schritt gemacht. Und ja, man weiß nie, was gewesen wäre, wenn. Aber ich bin im Nachhinein sehr glücklich damit.
Und dann seien Sie mal froh, dass Sie nicht die Zeit der digitalen Lehre an der Uni erlebt haben. Denn das führt noch stärker zur Vereinsamung. Wäre ein extra Thema, aber jetzt habe ich auch gelesen, dass Sie eine längere Zeit auch mal in Israel waren. Und das deshalb ja auch interessant, weil aus diesem Land ja auch sehr, sehr viele digitale Geschäftsmodelle kommen. Ja. Da gibt es auch eine tolle Szene. Was glauben Sie, woher die Performance gerade dieses Landes kommt?
Ja, also als ich habe da meinen Zivildienst gemacht, da habe ich mit der Szene und mit Tech noch nichts am Hut gehabt, hatte davon gar keine Ahnung. Insofern sind jetzt keine Insights erster Hand. Aber ich glaube, da kommen ein paar Themen zusammen. Ich glaube, eine Sache sicherlich ist, dass durch das starke Militär und den Fokus da auf modernste Technologien, die auch viel forschen und fördern, einfach es eine Menge Leute gibt, die den passenden Hintergrund haben. Ja, die da in den ganzen, die da einfach mit einem super guten Rüstzeug rausgehen. Das zweite ist, dass sie, glaube ich, einen sehr engen Kontakt gibt zwischen Israel und den USA und damit einen sehr guten Draht zu relevanten Netzwerken in die VC-Szene, in die Tech-Szene und so weiter. Und drittens, dass auch viele israelische Gründer, weil das Land ja so klein ist, das eigentlich fast nur zum als Experimentlabor nutzen, aber von Anfang an ihr Geschäftsmodell und ihre Proposition so bauen, dass sie global erfolgreich sein kann. Und wenn das dann klappt, dann auch sofort sich komplett darauf fokussieren und globale Modelle aufbauen, während man in Deutschland vielleicht so ein bisschen im Mittel gefangen ist. Deutschland ist zu groß, um gleich global zu arbeiten, aber auch zu klein, um einen Global Player aufzubauen. Und das Letzte ist, glaube ich, dass dann natürlich Erfolg wieder zu Erfolg führt. Da gibt es mittlerweile eine ganze Generation von Second- or Third-Time-Gründern, die halt mit Eigenkapital, mit eigenen Kontakten, mit viel Erfahrung zum zweiten, dritten Mal an den Start gehen und dann eben mit einer noch größeren Ambition gleich noch größer denken und noch mutiger sind. So, und eine Kombination aus diesen Teilen führt dazu. Aber es ist in der Tat so. Es ist wirklich extrem beeindruckend, was aus Israel kommt und da auch globaler Erfolg ist.
Aber sehr interessant für den Einblick, ja. Diejenigen Studierenden, die jetzt kurz vor dem Eintritt ins Berufsleben stehen, fragen uns auch relativ häufig, was sind so die wichtigsten Eigenschaften, die ich brauche, um mich zukünftig in der Praxis zu bewähren? Welche Antwort würden Sie geben?
Boah, das
könnt ihr auch fragen, worauf achten Sie besonders, wenn Sie einstellen? Ja. Das ist ja im Prinzip genau das Gleiche.
Ja. Also wir achten nicht auf eine extrem, auf der einen Seite schon sehr stark die Fähigkeit, analytisch und konzeptionell denken zu können und auch schnell zu sein und schnell reagieren zu können auf mehr neue Informationen und einfach komplexe Probleme schnell zu erfassen. Wir achten aber genauso auch auf persönliche Themen. Wie arbeitet man im Team? Ist man in der Lage, Menschen inspirieren, aber auch zu bewegen in eine bestimmte Richtung? Setzt man sich große Ziele und ist aspirativ und so weiter? Gibt es eine ganze Reihe von Themen, auf die wir achten, wo wiederum jeder unterschiedlich ist. Die sind nicht alle gleich, die Leute, die wir da finden. Aber wir achten schon sehr stark auf diese Kombination aus einem starken persönlichen Profil, aber eben auch einer starken analytischen, konzeptionellen Kompetenz. Das kann man aber, glaube ich, das kann man lernen, aber das ist auch viel einfach intrinsisch da oder eben nicht da. Ich glaube, was man sozusagen sich erhalten muss, ist, glaube ich, dass man offen bleibt, neue Dinge zu lernen. Es ist schon extrem, in welcher Geschwindigkeit sich Sachen verändern im Moment. Wir haben ja gerade diese Riesendiskussion um Generative AI, wo, glaube ich, noch wirklich nicht klar ist, was die Use Cases sind. Und es die verschiedensten Themen gibt. Und da ist auch Hype dabei, aber da wird es einige grundsätzliche Veränderungen geben. Und ich glaube, damit sollte sich jeder jetzt sehr, sehr schnell und sehr intensiv beschäftigen, denn damit werden sich Anforderungen und Berufsbilder verändern. Und damit würde ich sagen, lebenslanges Lernen fängt früh an. Und das wäre, glaube ich, meine Empfehlung für jeden, da offen und interessiert zu bleiben.
Neugier. Ist
Neugier, ganz genau Neugier. Neugier ist, glaube ich, das richtige Wort. Das ist ein wichtiger Faktor.
Dann komme ich auch schon zu meiner letzten Frage, die eigentlich gar keine Frage ist, sondern die Bitte um eine Satzergänzung, die immer am Ende steht. Wir haben jetzt ganz viel über wirtschaftlichen Wandel, über Transformation zusammen gesprochen. Wenn es einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
Neugierig und mutig bleiben. Ich glaube, wenn man sich neue Themen anschaut und nicht auf dem alten ausruht und wenn man ein Thema entdeckt hat, sich dann auch traut, eine Veränderung anzustoßen, die ist nicht immer erfolgreich, aber wenn man nicht mit Mut startet, dann wird sich mit Sicherheit nichts verändern.
Ihre Neugierde, Ihren Mut haben wir heute gespürt, als wir Ihren Impuls fühlen durften. Herr Flöth-Otto, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns heute ein paar Insights gegeben haben aus der Szene, aber auch von Ihrem persönlichen Erfahrungsschatz. Und ich darf Ihnen sowohl für Ihr Unternehmen als auch für Sie selbst alles Gute wünschen. Und vielleicht kommt es ja doch nochmal zur Unternehmensgründung. Dann bitte rechtzeitig Bescheid sagen. Alles Gute für Sie. Vielen Dank.
Alles klar. Herzlichen Dank. Hat mir Spaß gemacht.
Danke.